Wenn ihr euch mal vorstellt, alle Christen hätten ein lila T-Shirt an. Also sagen wir mit den Kirchenfarben, evangelischen Kirchenfarben, alle weltweit. Dann wäre es leicht zu erkennen, wie Christen, wer ein Christ ist, oder? Aber sowas haben wir nicht. Deswegen kann man es auf den ersten Blick nie erkennen, wer Christ ist und wer kein Christ ist. Aber es gibt ein entscheidendes Erkennungszeichen, das Gott uns gegeben hat, was man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick sieht, aber auf den zweiten Blick auf jeden Fall erkennen kann. Nicht das, was im Pietismus früher war, die Äußerlichkeiten, gell? Kein Bubikopf, keine Nylonstrümpfe und keine Schminken, sowas. Auch nicht, was leider ganz aus der Mode gekommen ist, auch nicht, dass auf den Autos überall wenigstens ein Fisch drauf ist. Wir sind ja alle sehr zurückhaltend, überhaupt unseren Glauben nach draußen zu tragen. Was von der Bibel her klar ist, Johannes 13, Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Also, das ist das große Erkennungszeichen der Jesus-Leute. Wenn es ein Erkennungszeichen gibt, weltweit, dann ist es das. Liebe untereinander. Unser Predigttext nimmt den Gedanken auf. Wir haben es heute auch in der Losung drin, Galater 6. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Ja, und dann? Oder gibt es das überhaupt unter uns? Dann sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selber zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. So in Afrika gewesen sein, Missionsstation, ein kleines Mädchen hat ihren jungen Bruder auf der Schulter getragen. Und der Missionar ist zu ihr gegangen und hat gesagt, hey, da trägst du jetzt aber eine schwere Last. Und die Kleine hat gesagt, das ist doch keine Last, das ist mein Bruder. Und er hat gedacht, boah, Wenn wir uns das merken könnten, gell? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gemeinde ist viel, viel mehr als die Summe von Leuten, die zusammenkommen, um miteinander Predigt zu hören. Die Gemeinde ist der Ort, wo Menschen füreinander da sind, wo wir miteinander unterwegs sind und wo einer den anderen trägt. Ich finde das so spannend, den Text in dem großen Zusammenhang zu sehen, Galaterbrief, gell, da kämpft Paulus ja mit Leuten, die zum Glauben an Jesus noch was dazu tun. Also Glaube an Jesus ist wichtig, aber dann müssten wir auch noch Beschneidung machen, so als Bundeszeichen aus dem Alten Testament heraus. Und Paulus macht deutlich, nein, Jesus genügt. Und dann im zweiten Teil entfaltet er, was das heißt, jetzt mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist interessant, das ist, im Neuen Testament zieht sich das so quer durch, dass Dogmatik und Ethik zusammengehören. Dogmatik, also die Grundlagen und Lehren, so sehr hat Gott die Welt geliebt, also Gottes Handeln an uns. Und dann Ethik und jetzt liebt einander. Wir haben es vorher gehört in dem Wort für diesen Sonntag und jetzt in der Predigt auch nochmal, jetzt liebt einander, jetzt tragt einander, jetzt schaut, dass das, was ihr selber erfahren habt, in eurem Leben zum Zug kommt. Paulus zeigt also zunächst mal auf, und da gucken wir jetzt den direkten Zusammenhang an, zeigt mal auf, was heißt es denn jetzt nochmal? Was heißt es, mit Jesus unterwegs zu sein? Und am Anfang macht er deutlich, Galater 5, Vers 19, was es nicht heißt. Er zeigt den Lasterkatalog auf und Das finden wir öfters im Neuen Testament. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir es finden, weil deutlich wird, Gemeinde Jesu ist nicht der reine Ort derer, die schon drüber stehen, sondern in der damaligen Gemeinde hat das dazugehört. Sonst hätte er es nie schreiben müssen. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit und Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neiderei, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird im Reich Gottes keinen Platz haben. Also da ist die Abgrenzung im Blick auf das Negative, über dem wir längst nicht immer drüber stehen. Und auf der anderen Seite ist dann die positive Auslegung. Die Frucht des Geistes, aber die Gott wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Und so geht es dann fort. Und das finde ich so spannend, und dann kommt im nahtlosen Übergang das, was unser Predigttext ist. Gell? In den alten Handschriften der Bibel, da hat es ja noch keine Kapitelunterteilung gegeben. Da hat es auch die Versunterteilung nicht gegeben. Sondern da sind die Texte alle am Stück geschrieben worden. Also das, was gerade noch gesagt ist, macht es nicht und macht das. Dem geht es jetzt nahtlos weiter. Brüder und Schwestern, wenn einer von euch zu einer Verfehlung sich hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jemand ist gestrauchelt. Und jetzt ist die Frage, wie geht Gemeinde Jesu mit ihm um? Von dem Bibeltext offensichtlich richtet auf, die gefallen sind, ohne Überheblichkeit, ohne Aburteilen und schon gar nicht verurteilen. Da ist einer, der hat diesen Entschluss gefasst, ich will nicht sündigen. Und er hat sich vielleicht vor Gott sogar versprochen, ich will nicht sündigen, auch wenn ich sündigen will. Ist ja nicht so, dass wir da immer so drüber stehen würden. Und er hat sich Gott hingegeben, dass Gott Früchte wachsen lässt in seinem Leben. Und dann ist es doch passiert. Ist interessant, das kann unterschiedlich übersetzt werden. Es kann übersetzt werden mit, dann ist einer ertappt worden. Das würde dann heißen, okay, jetzt haben es andere mitgekriegt. Ui, das gehört auch zum Leben von dem dazu. Aber es kann auch übersetzt werden, da ist einer überrascht worden von seiner Sünde. Übersetzer haben daran gearbeitet, eine sagt, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, oder einer sagt, wenn sich einer zu einer Verfehlung hinreißen lässt, oder wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird, wenn einer der Sünde erlegen ist. Ja, das gibt's. Ich hatte sehr bewegt. Hans-Peter Wolfsberger hat uns da mal darauf hingewiesen, in der großen Missionsgeschichte Tackers ist ein Abschnitt auch über ein Gebiet, in dem die Liebenzeller Mission Pionierarbeit geleistet hat. Die Inselwelt im Pazifik, und da wird ergreifend beschrieben, mit welchen Opfern die dort gearbeitet haben, auch wie viel Märtyrers gegeben hat und wie sie gebeutelt worden sind, damals etwa vor 180 Jahren. Aber dann kommt ein Abschnitt, den haben wir oft gar nicht so auf unserem Schirm. Da heißt es davon, dass es so viele innere Konflikte gab und dass das für die Missionare doch viel, viel schlimmer war, dass das viel mehr gekostet hat. Die Aussicht auf schnellen Reichtum, den es da gegeben hat, und dann der freizügige Lebensstil und die sexuelle Offenheit der Insulaner. Und Tucker berichtet es, ja, ganz viele haben das nicht überstanden. Weil die wohlbehütete Herkunft, aus der sie gekommen sind, Und das, was sie jetzt erlebt haben, was an Versuchungen an ihr Leben rangekommen ist, das hat nicht mehr funktioniert. Was mich bewegt hat, war dann aber auch ein Fazit, was dieser Geschichtler drüber geschrieben hat. Und er sagt, heute hat diese Gegend einen größeren Prozentsatz an Christen als jedes andere vergleichbare Gebiet der Welt. Ich habe gedacht, boah, was ist das für eine gute Nachricht? Auch das macht Gott mit den Brüchen unseres Lebens. Er kann noch was draus machen und sein Reich bauen, Gott sei Dank, auch trotz uns und trotz unserer Fehler. Da ist also einem Fehler unterlaufen. Er ist in die Falle getappt, in die Internetsfalle gelaufen, würden wir vielleicht heute sagen. Und jetzt ist die uralte Menschheitsfrage, soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich verantwortlich sein für meine Glaubensgeschwister, meine Brüder und Schwestern? Von der Bibel her ist das sowas von offensichtlich. Natürlich, klar, wir sind füreinander verantwortlich. Der Dienst des mutmachenden Zuredens, des liebevollen Korrigierens und des zurechthelfenden Erbarmens, der ist uns regelrecht geboten. Keiner soll übersehen werden. Wir sollen aufeinander Acht haben. Aufeinander Acht haben, nicht als Bespitzelung, sondern in der Fürsorge. In der Fürsorge und hoffentlich nicht an den Äußerlichkeiten hängen bleiben, was wir da sehen, sondern tiefer sehen. Wir sollen nicht übereinander reden, sondern miteinander. Nicht von oben herab, sondern offen und ehrlich mit Liebe Dinge auch ansprechen. Und vor allen Dingen mit Gott über den Bruder und die Schwester sprechen. Allerdings ist offensichtlich, das Gespräch mit Gott ersetzt nicht das Gespräch mit dem Bruder und mit der Schwester. Das ist auch nötig, das Zurechthelfen in Liebe. Und wir sollen uns schon gar nicht aus dem Weg gehen. Gerade auch da, wo der andere einen falschen Weg gegangen ist. Denn der Bibeltext macht es deutlich, Gott möchte nicht, dass wir am Ziel ankommen ohne unseren Bruder, ohne unsere Schwester, die gestrauchelt ist, die gefallen ist. Gott möchte, dass wir miteinander ans Ziel kommen. Ich finde es so schön, wenn man sich das überlegt. Gott hat uns füreinander als Fürsorger zur Seite gestellt. Mit dem bewahrenden Blick der Liebe, mit dem fürsorglichen Hingucken auch auf die Not des anderen. Wir sollen füreinander Schutzleute sein. Die Älteren von Ihnen wissen das noch, gell? Das war früher die Bezeichnung für Polizisten. Schutzleute. Wir sollen füreinander Schutzleute sein, im besten Sinn des Wortes. Wo wir uns umeinander kümmern und in Liebe korrigieren. Wir sollen füreinander sowas wie Bewährungshelfer sein. Jeder braucht den anderen, wirklich jeder braucht den anderen, dass wir nicht in dieser Welt wie von dieser Welt leben. Wir brauchen die Ermutigung, die Korrektur der Geschwister. Und wir brauchen einander als Mutmacher. Mutmacher, die den Blick wieder auf Gott richten. Mutmacher, die die Demut haben, Dinge anzusprechen und zurechtzuhelfen und nicht einfach nur drüber wegzugehen. In der Gemeinde Jesu, so macht dieser Bibeltext deutlich, werden Dinge nicht einfach unter den Teppich gekehrt, sondern es geht darum, es in Ordnung zu bringen, dem anderen zurecht zu helfen. Das ist so ein ganz interessantes Wort, das da genommen wird, also kann übersetzt werden, wirklich mit in Ordnung bringen. Im medizinischen Bereich heißt dann aber ein Glied wieder einrenken, was ausgerenkt ist, wieder einrenken, dass es wieder funktionieren kann, zurechtbringen, Netze flicken, wird an manchen Stellen in der Bibel auch übersetzt. Also ein ganz großes Spektrum, aber immer mit der gleichen Botschaft. Es geht darum, zurechtzuhelfen, aufzurichten und zu stärken. Gemeinde Jesu ist nicht der Ort, wo andere mit Vorwürfen kolportiert werden, sondern wo Sündern geholfen wird. Verständnisvoll, liebevoll und sanftmütig. Wenn einer von seiner Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ja, fromme Leute sind da nicht immer ganz so gut drin. Wenn man in die Bibel reinguckt, gell, da finden sie jemanden frisch im Ehebruch ergriffen und dann ist schon mal eine absolute Teilung, der Mann wird laufen gelassen und die Frau wird vor Jesus geschleift. Aber ganz klar mit dem, die muss jetzt abgerichtet werden. Und Jesus macht nicht mit. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus bemäntelt die Sünde aber auch nicht. Ich verdamme dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Aufgabe der Gemeinschaft ist, dem Sünder in Nachsicht und Sanftmut zurechtzuhelfen. Ich habe so gedacht, oh, mir gefällt immer dieser Bibeltext von den vier Freunden, die den gichtbrüchigen Freund zu Jesus schleppen. Mit dieser ganz unorthodoxen Weise aus dem Dach abdecken und wirklich Sachschaden machen. Aber ihr Ziel ist, hey, der muss zu Jesus. Ich denke, das ist eigentlich das, was unser Bibeltext aussagt. Der andere muss zu Jesus. Er ist der große Heiland, der die Pleiten unseres Lebens zurechtbringen kann. Wahrscheinlich ist eine der ganz großen Gefahren unserer frommen Kreise, dass wir es manchmal über Generationen eingeübt haben, so zu tun, als ob bei uns alles okay sei. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist das Schwierigste für die Christenleute. Dass man den Eindruck hat, ich muss so tun, als ob bei mir alles okay wäre. Als ob ich drüber stehe. Weil, warum das so gefährlich ist, gell? Wenn alle so tun, als ob bei ihnen alles okay ist, als ob sie drüber stehen, dann kann ich doch niemals zeigen, dass ich ganz unten bin. Wenn alle so tun, als ob bei ihnen alles klappt, dann kann ich doch nicht zeigen, dass ich gerade nicht weiterkomme. Wenn alle so tun, als ob sie stark sind, dann kann ich doch nicht Schwäche zeigen. Das falsche Spiel, was wir da manchmal spielen, führt dazu, dass wir mit unseren Sorgen und Sünden und Schwierigkeiten allein bleiben. Dabei ist doch das gerade das Evangelium, dass es eben heißt, bekennt einer dem anderen. Dass es heißt, betet füreinander. Und dass es heißt, einer trage des anderen Last. Ich bin tief davon überzeugt, dass da der Schlüssel für unverkrampftes Christsein ist, wo das gelebt wird. Bekennt einander, betet füreinander und tragt die Lasten miteinander. Also wollen wir so sagen, wer heute in der Sackgasse des Zweifels ist, der darf andere bitten, ihn im Glauben zu tragen. Wer heute unter seiner alten Schuld leidet, der darf sich und andere und mit anderen zusammen Gott anvertrauen. Und wer heute von der Angst gelähmt wird, darf andere um Gebetsunterstützung bitten. Helft dem anderen zurecht. Passt dabei auf, dass ihr nicht selber nach unten gezogen wird. Fand ich interessant, ich habe mich noch mal erinnert beim Vorbereiten, ja, als wir den Rettungsschwimmer gemacht haben, dann war das eines, was man uns versucht hat beizubringen, einen Ertrinkenden retten. Da ist die größte Gefahr, dass der Ertrinkende den Retter mit nach unten zieht. Deswegen gilt es aufzupassen. Ich finde ein tolles Bild, was hier genommen ist. Und dann kommt der so bekannte Vers. Ganz wichtig, dass wir ihn im Zusammenhang sehen. Und einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Interessant ist ja, wenn ihr dem mal nachgehen wollt, man hat wirklich in der Bibel den Eindruck, Gott hat ein besonderes Faible für Leute, die belastet sind. Die hat Gott in besonderer Weise im Blick. Manfred Siebald hat ja dieses tolle Lied darüber gedichtet, an jeder trage die Last des anderen, Lasten gibt es genug, jeder trägt sein Paket von den Sorgen und Ängsten der Zeit. Es gibt Arbeit, die über die Kräfte geht. Es gibt Schuld, Hass und Lieblosigkeit. So eine tolle Deutung für diesen Bibelvers, weil genau darum geht's. Das, was Paulus hier anspricht, ist ein Wort, das heißt Schwere und Last und Druck und Kummer und Bürde. Also das, was nach unten drückt und was nach unten zieht. Jetzt geht es nicht um eine Überforderung. Ich weiß nicht, ob ihr den Atlas kennt, das ist so ein griechischer Gott. Ihm Kennzeichen für ihn ist, dass er die ganze Welt auf der Schulter trägt. Wenn er von dem mal Bilder anguckt, der guckt immer ganz, ganz verzweifelt. Ist doch auch klar, oder? Wenn ich die Last der Welt auf der Schulter tragen muss, gehe ich selber kaputt. Darum geht's nicht. Die Last der Welt, die hat Jesus getragen. Aber jetzt mit dem anderen mittragen, das ist unsere Herausforderung. Er nahm uns von den Lasten das schwerste Stück. Er nahm unsere Schuld und dabei machte er unsere Hände und unseren Blick für die Lasten des anderen frei. So hat es Manfred Siebald dann konkretisiert. Wir als Christen sind Lastengemeinschaft. Keiner soll seinen Weg allein gehen. Die, die Entlastung erfahren haben, denen wird es gesagt. Jetzt, ihr, die ihr entlastet seid von der großen Last eurer Schuld, jetzt seid bereit, Lasten anderer mitzutragen. Nicht, die Menschen sind schlecht, und denken an sich, nur ich denke an mich, sondern wenn jeder an den anderen denkt, ist allen geholfen. Das ist der Schlüssel für dieses Bibelwort. Wenn jeder an den anderen denkt, ist allen geholfen. Das heißt, es geht darum, dass wir uns ganz neu wieder füreinander interessieren. Rudolf Bohren hat mal einen ganz tollen Satz geprägt, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Er gesagt, im Vorübergehen fragt mein Nachbar, wie es gehe. Er fragt nicht, weil er mitgehen will. Er fragt, weil er weitergehen will. Ich antworte, es geht. Aber es geht nicht. So nicht. Kennt ihr das? Im Vorbeigehen, wie geht's? Und man will's doch gar nicht wissen. Schon gar nicht die Tiefen, dass einer jetzt mal wirklich rauslässt, was dran ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir denn?
10:50.
Oh, dann kann ich euch das Geschichte noch erzählen. Das hat mich so begeistert, bin jetzt vor kurzem erst drauf gestoßen. Der US-Präsident Franklin Roosevelt, der hat oft riesige Schlangen von Besuchen gehabt im Weißen Haus. Und er hat sich drüber beklagt, dass eigentlich keiner zuhört, was er da sagt oder wie er mit den Leuten umgeht. Und dann hat er gesagt, jetzt mache ich einen Test. Und er hat, da ist die ganze Schlange wieder gekommen, alle mit Handshake so an ihm vorbei. Und zu jedem, der in der Schlange stand, hat er gesagt, ich habe heute Morgen meine Großmutter ermordet. Und dann hat er drauf geguckt, was die jetzt sagen. Und jeder hat gesagt, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie so eine gute Arbeit machen. Machen Sie weiter so. Nur der Letzte, der war Botschafter eines anderen, Bolivien, genau, der war ganz ratlos, weil der wirklich zugehört hat. Und dann hat er gesagt, ich bin sicher, dass sie es verdient hat. Er hat gesagt, ja, das ist so ernüchternd, oder? Das ist so ernüchternd. Wir müssen hinhören und zuhören, um auch die Zwischentöne zu hören, miteinander reden. Manches ist ja in dieser Corona-Zeit wirklich auch da zu kurz gekommen. Und vielleicht müssen wir es wieder neu lernen, weil viele Lasten sind ja nicht offensichtlich. Gell, wenn einer einen 2-Zentner-Sack auf dem Rücken trägt, dann sieht man, dass er belastet ist. Aber was jeder von euch an Lasten mit sich trägt, das ist, ihr guckt alle fröhlich. Das ist so nicht absehbar. Deswegen lasst uns an der Stelle zunehmend ehrlich werden und auch Herzen öffnen und Anteil nehmen. Anteil nehmen und trösten, ermutigen. Ja, ich glaube auch immer wieder ein Wort Gottes zusprechen. Das war früher ein Kennzeichen im Pietismus und dann hat es immer geheißen, ah, die hauen sich die Bibel um die Ohren. Manchmal sind doch meine Sprüche nichts wert. Und dann ein Wort von Gott trotzdem in die verworrene Situation reinsprechen zu dürfen. Und für andere beten. Und auch mit andere beten. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die hat eigentlich immer nur angerufen, wenn es wirklich landunter war. Und Kennzeichen für sie war dann immer, dass sie gesagt hat, können wir jetzt gerade noch miteinander beten? Am Telefon. Lass uns noch miteinander beten. Doch, das können wir füreinander tun. Dranbleiben und gegenseitigen Lasten Ausgleich treffen. Da gibt es auch diesen Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Aber das ist nicht das, was dieser Bibeltext sagt. Der Bibeltext sagt, wenn jeder mit den anderen trägt, dann lassen sich Lasten bewältigen. Wenn jeder mit dem anderen trägt, dann wird's gut. Im Geben und im Nehmen. Und interessanterweise meint es nicht eine Idealgemeinde, sondern die Normalgemeinde. Das ist das Vorrecht von Gemeinde Jesu. Da gibt's Leute, die stolpern über die eigenen Füße. Da gibt's Leute, die werden schuldig. Da gibt's Leute, die haben Lasten und werden nach unten gezogen. Aber da gibt's andere, die mit ihnen unterwegs sind. Und dann ganz schnell bloß noch zum Schluss geht's drum, wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Jetzt finde ich das so interessant, dass da letztendlich um drei Selbstbetrüge geht. Zum einen der Selbstbetrug zu denken, ich bin selber stark genug. Ich brauche die anderen gar nicht. Klar, ich bin bereit für andere zu tragen, aber ich brauche es nicht. Selbstbetrug. Der zweite, sowas kann mir nicht passieren. Einer hat mal gesagt, wir sind jeder zu allem fähig. Jeder von uns ist zu allem fähig. Ich glaub's. Alles andere ist Selbstbetrug. Und die dritte, die Versuchung, mehr aus sich zu machen, auf Kosten von anderen. So gut wie der bin ich schon immer. Wo wir wechselseitig Lasten tragen, wird unser Blick befreit. Wo wir nicht von oben auf den anderen heruntersehen, kriegen wir neu die Sicht dafür, dass wir doch auch von der Gnade leben. Vom ersten bis zum letzten Tag unseres Christseins. Jetzt packen wir es zusammen. Jeder hat sein Packen, sagt man so landläufig. Jeder trägt sein Packen. Ja, aber keiner muss allein tragen. Das macht Gemeinde Jesu aus. Wir haben den großen Lastenträger Jesus, bei dem wir die Last unserer Schuld abladen dürfen, immer neu. Zu dem wir miteinander gehen dürfen, wo wir unsere Lasten loswerden können. Und wir haben einander als Lastenträger. Und das tut gut. Letztendlich, wenn wir den Vers umsetzen, sind wir alle Gewinner. Uns tut einfach gut, in einer Gemeinschaft der Lastenträger zu sein. Es tut nicht gut, in einer Gemeinschaft zu sein von Leuten, die alles besser wissen, die über den anderen stehen. Aber es tut so gut, in der Gemeinschaft von Lastenträger zu sein. Es macht das Leben erträglicher, so dass man es tragen kann. Und es ist ein Fingerzeig auf unseren guten Herrn. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, du hast uns das vorgelebt. So wie wir es nie machen können. Du hast die Last deiner Leute getragen, aber nicht nur das, sondern die Last der ganzen Welt. Dich hat's das Leben gekostet und uns schafft dein Lastenträger sein, die Freiheit, immer wieder neu anfangen zu dürfen. Und ich bitte dich herzlich drum, lass uns Lastenträger füreinander sein. Hilf, dass wir miteinander unterwegs sind und dass wir uns miteinander ans Ziel bringen, zu deiner Ehre. Amen.